Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir schauen auf die Europäische Union und speziell aus dem Blickwinkel osteuropäischer Länder. Damit beschäftigt sich derzeit das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Es publiziert ein Magazin, das nennt sich Ost-West-Europäische Perspektiven. Diesmal in der jüngsten Ausgabe unter dem Motto Zweifel an Europa. Ein interessanter Beitrag darin stammt von Jens Siegert, der das zwiespältige Verhältnis Russlands zur Europäischen Union ein wenig erklärt. Es ist eine nicht einfache Beziehung zwischen Russland und der Europäischen Union. Jens Siegert ist Politologe und Leiter des Länderbüros Russland der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Guten Tag, Herr Siegert.
Guten Tag.
In Ihrem Beitrag die Europäische Union aus russischem Blickwinkel im OWEB-Magazin, da erklären Sie, warum das Verhältnis zwischen Russland und der EU so unklar ist. Hat denn Russland nicht einfach nur Angst vor der Größe der Union, weil es sich immer noch als Imperium sieht?
Nein, das glaube ich nicht, dass Russland Angst vor der Europäischen Union hat. Dafür wird die Europäische Union militärisch nicht ernst genug genommen. Der wichtige Gegner auch heute noch im russischen Bewusstsein sind die USA. Das sind diejenigen, die ähnlich viele oder mehr Atomwaffen haben. Und an denen misst man sich in dieser Hinsicht. Die EU sind kein Angstgegner, sondern durchaus ein angenehmer Partner, mit dem man zusammenarbeiten kann.
Aber trotzdem fürchtet doch Russland irgendwie um seine Macht.
Ja, natürlich. Es fürchtet ein bisschen um seine Macht und es gibt ein gewisses Unwohlheitsgefühl Russland gegenüber dessen, was man die Softpower, also die weiche Macht der EU, die Anziehungskraft der EU nennen könnte, in all den Staaten, die sich zwischen Russland und der EU befinden.
Sie sprechen in Ihrem Artikel auch von Gefühlsschwankungen zwischen Skepsis und Gönnerhaftigkeit. Welche Rolle spielt denn da die jahrhundertealte Geschichte Russlands, wenn es um diese Gefühle geht?
Die Geschichte spielt natürlich eine Rolle, insbesondere spielt die Geschichte da eine Rolle, wo sich jetzt Länder der EU angeschlossen haben oder vielleicht in Zukunft anschließen könnten, die vorher sehr lange im Orbit Russlands gewesen sind. Das gilt zum Beispiel für Polen oder andere mittelosteuropäische Länder, aber jetzt aktuell natürlich noch sehr viel stärker für Länder wie zum Beispiel die Ukraine.
Die Probleme der Europäischen Union, die werden von russischer Seite gerne ein bisschen hervorgehoben. Ich spreche jetzt vom geringen Wirtschaftswachstum, ich spreche von den Finanzproblemen, von der Arbeitslosigkeit. Glauben Sie nicht, dass die Russen auch erst einmal vor ihrer eigenen Haustür kehren müssen, bevor sie die Schwächen anderer aufdecken?
Das mag so sein, aber das ist nicht besonders realistisch gedacht in der internationalen Politik. Man schaut natürlich auch immer, welche Probleme es in anderer Hinsicht gibt. Und da haben die Russen vor allen Dingen in den 2000er Jahren unter der Führung von Putin durch das massive Wirtschaftswachstum doch relativ viel neues Selbstbewusstsein getankt. Sie wissen vielleicht, dass es so eine Abkürzung gibt, die BRICS-Staaten, das heißt Brasilien, Russland, Indien, China, und in diese aufsteigende Kategorie ordnet sich Russland sehr viel lieber ein als in das alte Europa, in dem es tatsächlich ja weniger Wirtschaftswachstum gibt, jetzt in der Wirtschaftskrise außer in Deutschland auch fast kein Wachstum gibt, wo es eine alternde Bevölkerung gibt. Da sieht man sich doch lieber auf der Seite der Sieger.
Mhm. Sie beschreiben auch in Ihrem Artikel, dass es auch viele Gemeinsamkeiten zwischen der Union und Russland gibt. Sollte man diese stärken, also sprich die Gemeinsamkeiten eher hervorheben, um das leicht angespannte Verhältnis zwischen der EU und Russland zu dämpfen?
Natürlich, diese Gemeinsamkeiten gibt es, die haben aber teilweise schon einen sehr alltäglichen Charakter. Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland in vielen Bereichen, von der Kriminalitätsbekämpfung bis im Wirtschaftsbereich, in der Sozialpolitik. Da gibt es sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, aber das hat sozusagen nicht so den Charme des Besonderen, sondern das hat ein bisschen den Ruch des Alltäglichen, was ja eben meistens nicht so besonders attraktiv ist.
Welche, oder anders gefragt, auf welche Basis kann denn dann die Beziehung zur Europäischen Union gestärkt werden? Was glauben Sie?
Die wichtigste Basis ist und bleibt immer noch die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Mehr als 50% des Außenhandels Russlands werden mit der Europäischen Union abgewickelt. Ein großer Teil der russischen Rohstoffexporte, insbesondere natürlich Öl und Erdgas, gehen in die Europäische Union. Ein großer Teil der Investitionsgüter, die nach Russland gehen, um die Wirtschaft zu modernisieren, aber auch der Konsumgüter, die in Russland verkauft und von den Verbrauchern eben dann verbraucht werden, kommen aus der Europäischen Union. Union und eben noch nicht aus China oder Indien oder eben anderen aufstrebenden Märkten. Ich denke, diese Teil der Zusammenarbeit muss man stärker herausstreichen.
Sie haben ein interessantes Fazit gezogen. Sie sagen, there will be no peace in Europe without the missing piece Russia. Also es geht nicht mit, aber auch nicht ohne Russland. Glauben Sie, ähneln Beziehungen zwischen Staaten nicht manchmal auch einer gespannten Liebesbeziehung?
Da sind sicherlich auch psychologische Momente, spielen da häufig eine Rolle. Wir haben das ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Das Problem ist im Moment nicht so sehr das, was Ende der 2000er Jahre sehr stark angenommen worden, dass wir es mit einem wiedererstarkten, starken Russland zu tun haben, das vielleicht neue Ansprüche stellen könnte, auch neue Großmachtansprüche stellen könnte, sondern das Problem ist eher, dass wir es mit einem weiterhin relativ schwachen Staat zu tun haben, der gerade deswegen manchmal dazu neigt, ein wenig polterig zu sein, ein wenig von oben herab, eben wegen dieser eigenen Schwäche. Das sollte uns aber nicht davon ablenken, dass dieses Land, dieses Riesenland im Osten des Kontinents immer noch groß genug ist, um ausgesprochen große Schwierigkeiten zu machen. Deswegen, man kann sozusagen Russland nicht abschreiben und sagen, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Dann kommt Russland doch mit Macht zurück.
Wie sehen Sie die nächste Amtsphase des neuen alten Präsidenten Wladimir Putin, also sozusagen Putin Reloaded?
Erstmal denke ich, kann man davon ausgehen, dass es wenig Neues gibt. Auch in der jetzigen Amtszeit des Zwischenpräsidenten Medvedev ist Putin der starke Mann in Russland gewesen und hat im Wesentlichen die Politik bestimmt. Deswegen stelle ich mir nicht vor, dass es wesentliche Neuerungen gibt. Die Beziehungen zur Europäischen Union haben zwei Seiten. Also auf der einen Seite gibt es sehr viel Business as usual und das ist auch gut so, weil es sehr viel Zusammenarbeit gibt. Auf der anderen Seite stocken die Verhandlungen für ein neues Partnerschaft und Kooperationsabkommen zwischen der EU und Russland seit Jahren. Und man kann nur hoffen, dass es da unter dem neuen Präsidenten vielleicht einen Durchbruch gibt.
Mich interessiert zum Schluss noch eine Rolle, nämlich die Rolle der Kirche in Russland. Hat sie gar keine Meinung zur EU?
Zumindest keine offizielle. Sie hat die Meinung, dass man gut nachbarschaftliche Beziehungen zu allen Nachbarn haben muss. Aber die Kirche mischt sich in Außenpolitik eigentlich kaum ein, unterstützt im Wesentlichen das, was im Kreml gedacht und ausgedacht wird und hat jedenfalls keine aktive Rolle.
Und für alle, die mehr erfahren wollen, die sollten sich auf jeden Fall das aktuelle OWEB-Heft kaufen, Ost-West-Europäische Perspektiven, die jüngste Ausgabe zu beziehen über Renovabis. Dort steht der Artikel von Jens Siegert, die Europäische Union aus russischem Blickwinkel. Jens Siegert, Leiter des Länderbüros Russland der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses nette Gespräch.